Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Müllers Woche, Köpfe, Kurse, Kontraste, dem Podcast für alle, die bei Nebenwerten nicht nur auf die Kurse schauen, sondern auch das, was dahinter steckt. Mein Name ist Carsten Müller und ich freue mich, dass Sie wieder mit an Bord sind. Die zurückliegende Börsenwoche wirkte ja auf den ersten Blick geradezu langweilig, der DAX kaum verändert, der S&P zuckt ein wenig. Doch wer nur auf die Indexstände schaut, verpasst das eigentlich Spannende, nämlich das, was unter der Oberfläche brodelt. Und gebrodelt hat es in der Kalenderwoche 29 wieder reichlich. Zum Beispiel in Washington. Donald Trump bringt mit neuen Strafzöllen gegen die EU frischen Schwung ins transatlantische Verhältnis oder besser gesagt einen Vorschlaghammer. Die EU zögert erst, kontert dann aber mit eigenen Zollplänen, auch wenn diese noch nicht implementiert sind. Und die Märkte, die zeigen sich nervös, aber erstaunlich gefasst. Der große Knall bleibt vorerst aus, vielleicht auch, weil alle gerade auf den 1. August starren, dem Stichtag für das Inkrafttreten der Maßnahmen. Auch auf der geldpolitischen Bühne rumort es. Gerüchte machen die Runde. Trump wolle Fed-Chef Jerome Powell feuern, wegen zu wenig Zinssenkungen und zu viel Eigenständigkeit. Das Dement, die kam zwar prompt, doch die Verunsicherung war nun mal in der Welt. Immerhin, der Dollar hat kurz gewackelt, Bitcoin und Co. tanzen dafür für Freude auf neue Allzeithochs. Ripple als Überraschungssieger, Ethereum und Bitcoin stabil stark. Und wer dachte, Krypto sei schon durch, der könnte sich hier sicherlich täuschen. Bei den Einzelwerten gab es in dieser Woche echte Bewegungen von Seconomy mit einer Kursexplosion bis Salzgitter mit einer Gewinnwarnung im XXL-Format. Nvidia auf der anderen Seite des Atlantiks segelt auf neue Höhen. ASM zurück in Europa dagegen bekommt Gegenwind. Und in der zweiten Reihe zeigten Werte wie Mr. Spex, Red Pharmacy oder GFT Technologies, dass auch unter dem Radar richtig was geht, oft dank Zahlen, Gerüchten oder einfach einem guten Urteil. Unterm Strich also viel Bewegung im Kleinen, wenig Bewegung im Großen. Der Markt atmet wenig oder man könnte natürlich auch sagen, er hält die Luft an. Vielleicht aus Angst vor Trump, vielleicht aus Mangel an Fantasie, aber langweilig wird's deshalb noch lange nicht. Gerade abseits der großen Indizes wurde wieder einiges geboten in der zurückliegenden Woche. Die Nebenwerte sorgen wieder und erneut für richtig spannende Geschichten. Und genau deshalb schauen wir jetzt genauer hin auf die Köpfe, die Kurse und natürlich die Kontraste, wie jede Woche, mit einem klaren Fokus auf das, was im Nebenwertekosmos wirklich zählt. Los geht's. Starten wir mit einem Wert aus der digitalen Hochsicherheitszone, Secunet Security Networks. Der IT-Sicherheitsdienstleister aus Essen hat mit seinen vorläufigen Halbjahreszahlen zunächst ein Ausrufezeichen gesetzt, 172 Millionen Euro Umsatz. Das sind rund 19% mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch die Margen legten zu. Die EBIT-Marge etwa vervierfachte sich auf 4,2%. Beim EBITDA wurden 9,7% erreicht. Soweit die Fakten. Doch die Börse hatte daran überraschend wenig Freude. Die Aktie rutschte nach Veröffentlichung der Zahlen zeitweise um 12% ab, konnte sich zuletzt aber wieder knapp an der 50-Tage-Linie stabilisieren. Grund für den plötzlichen Vertrauensverlust: die gute Entwicklung im ersten Halbjahr fußt fast ausschließlich auf einem besonders starken ersten Quartal. Und das weckt wenig überraschend Zweifel daran, wie solide das zweite Quartal wirklich war und ob es denn im nächsten Halbjahr überhaupt noch so weitergehen kann. Ein Analyst kommentierte das sinngemäß so: wenn die Musik nur im ersten Viertel spielte, klingt das zweite eher nach Stille. Kryptisch gesprochen, aber eine Aussage natürlich sehr relativ deutlich. Der Markt scheint das ähnlich zu sehen, denn die Aktie war zuvor bereits auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch bei 246 Euro geklettert und hatte im laufenden Jahr sagenhafte 111% zulegen können. Da reicht jetzt ein durchwachsenes Q2 schon, um den Stecker zu ziehen. Der Ausblick bleibt zwar intakt, mit einem Ziel von 425 Millionen Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von bis zu 16,5%, Aber der Vertrauensvorschuss ist erst einmal verbraucht. Wer investiert ist, sollte also die Entwicklung bis zur Vorlage der detaillierten Halbjahreszahlen am 12. August genau verfolgen. Charttechnisch ist die Lage sowieso angeschlagen. Die 50-Tage-Linie muss jetzt halten, sonst droht ein Rutsch in Richtung 200-Tage-Durchschnitt, der deutlich tiefer verläuft. Kurzum, die Luft ist vorerst raus. Das ist an sich noch kein Beinbruch, aber vielleicht eine Gelegenheit, die Bewertung neu einzuordnen. Denn Cybersecurity bleibt natürlich ein Top-Thema, nur eben nicht zum unbegrenzten Preis. Der nächste Wert kommt aus der Kategorie Dealflow mit Story. Es geht um Mutares, ein Dauergast ja auch hier in meinem Podcast. Die Münchner Beteiligungsgesellschaft bleibt ihren Ruf als Übernahmespezialist treu und hat sich in Spanien umgeschaut und gefunden mit Fuentes, einem Anbieter für temperaturgeführte Logistik, kommt jetzt ein Unternehmen ins Portfolio, das 2025 rund 200 Millionen Euro Umsatz bringen soll. Fuentes transportiert vor allem frisches Obst und Gemüse quer durch Spanien und darüber hinaus. Über 850 Mitarbeiter, ein eigener Fuhrpark mit 480 LKWs, ein Drehkreuz in den Niederlanden. Das klingt schon nach einer robusten Plattform für weiteres Wachstum, gerade weil temperaturgeführte Logistik in Zeiten von Lieferkettensensibilität ein attraktives Segment ist. Aus Mutares Sicht ist das Ganze mehr als nur ein Zukauf. Es ist ein typischer Plattform-Case. Erst operativ verbessern, dann weiter zukaufen und am Ende womöglich gewinnbringend veräußern. Das Modell kennen wir und es funktioniert ja bei Mutares erstaunlich oft gut. An der Börse zeigt sich die Mutares-Aktie derzeit aber eher unentschlossen. Nach dem jüngsten Rücksetzer pendelt sie knapp unter der 33-Euro-Marke. Technisch gesehen ist das Bild angeschlagen. Die 200-Tage-Linie wurde zuletzt klar unterschritten und auch kurzfristig ist Vorsicht geboten. Aktuell kämpft ja der Kurs mit der 100-Tage-Linie, die bei etwa 33,20 Euro verläuft. Ein Bruch nach unten könnte hier tatsächlich neue Tiefs nach sich ziehen. Also, das Momentum ist gedämpft. Wer hier investiert ist, sollte den Bereich rund um die 32 Euro genau beobachten. Er könnte sich als kurzfristige Entscheidungszone entpuppen. Erst ein stabiler Rebound über 34 Euro würde aus meiner Sicht Spielraum für die Oberseite eröffnen. Kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, das selten in der ersten Reihe steht, aber dafür umso konstanter abliefert. Es geht um Bastei Lübbe. Der Verlag aus Köln hat seine Jahreszahlen präsentiert und die können sich wirklich sehen lassen. Der Umsatz kletterte auf 114 Millionen Euro. Das operative Ergebnis auf Basis EBIT stieg um über 22% auf 17,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag bei satten 15% und auch die Dividende soll steigen von 30 auf 36 Cent je Aktie. Treiber des Erfolgs ist vor allem das Community-getriebene Geschäft, also etwa mit der New Adult Marke Lux, deren Romane aktuell nicht nur Bücherregale, sondern auch Amazon-Serien bespielen. Serienhits wie Maxenhauer befeuern hier massiv die Nachfrage. Hinzu kommt das Segment Young Adult, das ebenfalls zweistellig zulegen konnte. Wirtschaftlich zahlt sich das natürlich aus. Ein günstiger Produktmix, ein steigender Digitalanteil, schlanke Kostenstrukturen. Das Ganze ergibt eine ziemlich saubere Verlagsstory. Selbst der Rückgang bei klassischen Romanheften wurde durch Webshop-Umsätze und digitale Produkte weitgehend aufgefangen. Ich habe die Zahlen gleich für ein kurzes Gespräch mit Matthias Gerkensmeier, CFO von Bastei Lübbe, genutzt und habe ihn gefragt, was hinter dem Erfolg denn steckt und ob sich das auch in den nächsten Jahren fortsetzen lässt. Hören wir mal rein. Hallo Herr Gerkensmeier, schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
Guten Morgen, Herr Müller. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, Herr Gerkensmeier, Bastei Lübbe hatte für das zurückliegende Geschäftsjahr 2024-2025 ja mehrfach die Prognose angehoben und die dann letztgültige Prognose auch erfüllt. Was waren denn aus Ihrer Sicht da die tragfähigsten Säulen für diesen Erfolg?
Ja, in der Tat gucken wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und freuen uns da sehr drüber. Letztendlich, wir haben ein breites Portfolio und sehen eine gute Entwicklung in großer Breite. Es gibt allerdings ein paar Punkte, die herausstechen und die unserer Wachstumsstrategie entsprechen, nämlich, dass wir verstärkt auf digitale Angebote setzen und auch auf sogenannte Community-getriebene Modelle. Und genau in diesen Bereichen haben wir dann auch das stärkere Wachstum im letzten Jahr gesehen.
Sie haben es schon angesprochen, community-getriebene Geschäftsmodelle, die machen ja inzwischen 39% in Ihrem Geschäft aus. Welche weiteren Marken oder Konzepte sollen denn da künftig in diese Wachstumslogik weiter integriert werden? Gibt es auch vielleicht auch Segmente, die derzeit hinter den Erwartungen bleiben?
Ja, mal mit dem ersten Teil gestartet. In der Tat, diese Zusammenfassung community-getriebener Geschäftsmodelle, da stecken schon mehrere Verlagsmarken dahinter. Lux im New Adult-Bereich ist sicherlich ein Stück weit der Leuchtturm. Das spricht eine Zielgruppe von Leserinnen, hauptsächlich weiblich, so von 18 bis Ende 20 ganz grob an. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir über weitere Verlagsmarken noch andere Zielgruppen ansprechen. Das heißt, es gibt sowieso schon eine Verlagsmarke One, die eher eine jüngere Zielgruppe anspricht, die neben diesem Leuchtturm der Größe nach Lux sich gerade unheimlich dynamisch entwickelt. Und wir haben kürzlich auch eine Verlagsmarke Polar gestartet, die eher an dem oberen Ende an Lux anschließt, also Leserinnen, weiterhin hauptsächlich weiblich, die ja möglicherweise andere Themen beschäftigt, die andere Bücher lesen wollen, die weiterhin aber ihre Inspiration hauptsächlich in Social Media finden, die greifen wir dort mit auf, sodass wir da genau unser Portfolio im Community-getriebenen Bereich auch ausweiten. Insgesamt, wenn Sie da noch fragen, was denn hinter den Erwartungen zurückbleibt, ich habe jetzt schon mehrfach das Wort Portfolio benutzt. Genau das ist es bei uns im Buchverlag. Wir sind ein Vollverlag, der sehr viele verschiedene Bereiche abdeckt mit insgesamt die 17 Marken. Und da ist es dann ganz normal, dass halt auch mal ein Portfoliobereich unter den Erwartungen bleibt. Das ist dann besonders das Schöne, dass wir halt das dann an anderen Stellen ausgleichen können und insgesamt für so ein Portfolio halt unheimlich resilient sind.
Stichwort internationale Expansion. Sie haben ja schon Lux erwähnt. Welche operativen oder strukturellen Herausforderungen gibt es denn dabei? Und wo sehen Sie hier die mittel- bis langfristigen Potenziale?
Genau, in der Tat, das ist ein Punkt oder ein Thema, was wir jetzt angehen, dass wir mit der Marke Lux in die USA expandieren, was kein selbstverständlicher Schritt ist, was jetzt auch noch nicht viele deutsche Verlage in der Art gemacht haben. Wir sehen allerdings gerade im New Adult-Bereich und mit unserer Marke Lux ein gutes Momentum, das mal auszuprobieren. Und mal ausprobieren trifft es vielleicht auch schon ein bisschen insofern, als dass dieser US-Buchmarkt riesig ist, letztlich der größte Buchmarkt der Welt. Das heißt, wir gehen damit große Ambition ran, weil das sehr, sehr spannend ist. Gleichzeitig gehen wir aber auch ein Stück weit vorsichtig daran. Ganz besonders auch deshalb, weil es in dem New Adult-Bereich geht es auch ganz stark darum, diese Community, von der wir jetzt schon gesprochen haben, aufzubauen. Das ist ein großer Erfolgsfaktor und das passiert halt nicht über Nacht. Und deshalb gehen wir da vorsichtig rein, gehen dann auch dementsprechend strukturell, operativ, kleinschrittig daran. Veröffentlichen jetzt im Herbst unsere ersten Titel. Und gucken dann von da aus weiter, wie sich das entwickelt.
Im Programmbereich wollen Sie ja zukünftig verstärkt auch auf internationale Bestseller und auch auf TikTok-Phänomene setzen. Wie gut lässt sich denn solch eine inhaltliche Ausrichtung eigentlich skalieren? Und gibt es da vielleicht auch ein Risiko in diesem Fokus auf Einzelautoren?
Ja, vielleicht einmal grundsätzlich ein Stück weit klargestellt, es ist jetzt nicht so, dass wir grundsätzlich die Strategie haben, dass wir zukünftig verstärkt auf internationale Autoren oder Bestseller-Autoren setzen. Das ist grundsätzlich eine Balance zwischen deutschen Autoren, lokalen Autoren und auch internationalen Lizenzen, die wir einkaufen. Es ist in der Tat jetzt, und da kommt die Frage vielleicht auch in dem jetzt laufenden Geschäftsjahr 25/26, ist es so, dass wir eine Ballung von solchen internationalen Bestseller-Autoren haben. Wir veröffentlichen im Herbst das neue Buch von Dan Brown, das neue Buch von Ken Follett. Genau, und so etwas gibt es, weil das gibt es aber halt schon immer. Es ist jetzt gerade eine Ballung da. Die Frage, was da für ein Risiko hintersteckt, die verstehe ich, weil das natürlich ein Stück weit sich da dann einen Umsatz ballt bei so großen Titeln. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Stück weit geringeres Risiko, weil man bei solchen Autoren halt auch schon an, dass die Erwartungshaltung abschätzen und abklopfen kann auf Basis der vorherigen Erfolge, auf Basis der Erfolge, die sie sonst weltweit erzielen, sodass das genau ein Stück weit gegenläufige Entwicklungen sind. Aber wir setzen halt ganz klar auf beides, auf internationale Autoren und Autorinnen, als auch auf lokale. Und weil wir TikTok-Phänomen nochmal ansprachen, das ist ja ein Stück weit ähnlich. Das ist halt insbesondere auch bei den Community-getriebenen Modellen wieder, wo wir halt auch uns dort im rechten Einkauf TikTok quasi hilft, insofern, als dass wir beispielsweise erkennen, was ist in den USA schon ein Phänomen und was können wir hier hernehmen, sodass es ein Stück weit Risiko rausnimmt und vor allen Dingen auch viele Chancen bringt, weil durch diese Community-Effekte ein Titel sich auch ganz schnell ganz dynamisch entwickeln kann.
Und nochmal ein bisschen zu den Zahlen. Die EBIT-Marge lag ja im vergangenen Geschäftsjahr bei 15%. Das ist für einen Publikumsverlag ja schon außergewöhnlich hoch. Welche strukturellen Faktoren haben denn dazu beigetragen, dass Bastian-Löwe heutzutage profitabler ist als viele Wettbewerber? Und sehen Sie da vielleicht trotzdem noch operative Stellschrauben, um bei der Marge noch draufsatteln zu können?
Ja, genau. Also ich teile die Einschätzung, dass das außergewöhnlich hoch ist. Ich kenne es auch so in Buchverlagen oder eigentlich insgesamt in der Medienbranche ist irgendwie mal so eine 10% EBIT-Marge, ist glaube ich etwas, über die man viel spricht. Und da lagen wir jetzt deutlich drüber, was uns freut. Noch mehr freut uns aber eigentlich, dass wir da gerade strukturell auch deutlich drüber liegen. Auch die letzten Jahre davor und auch das kommende Jahr bewegen wir uns deutlich darüber. Und das ist auch weiterhin unsere Ambition. Jetzt diese EBIT-Marge von 15%, genau, Sie haben auch schon das Wort außergewöhnlich verwendet, das ist ein Stück weit wirklich, ich habe eben über den Portfolio-Gedanken oder die Portfolio-Steuerung gesprochen, da kam jetzt dieses Jahr das Wachstum aus außergewöhnlich profitablen Bereichen, im jetzt laufenden Geschäftsjahr wird sich also wieder ein Stück weit relativieren, sodass wir aktuell tatsächlich nicht davon ausgehen, 15% erneut zu erreichen, aber irgendwie leicht darunter und deutlich über 10%. Was weiterhin ein guter Erfolg ist. Woran liegt das? Zum einen an dem breiten Portfolio, was wir auch über 70 Jahren letztendlich jetzt gelernt haben, das gut zu steuern. Und dann aber, dass wir Wachstumsfokus auf Bereiche gesetzt haben, die tendenziell profitabler sind, nämlich eben die Community-getriebenen Modelle und insbesondere auch digital. Da haben wir jetzt wenig drüber gesprochen, aber wir haben einen großen Fokus auf digitale Angebote. Fast ein Drittel unseres Umsatzes kommt aus Hörbüchern, aus E-Books. Auch das ein großer Wachstumsbereich, wo wir stark von profitieren, wo wir stark drauf setzen und wo wir auch dann gute Margen erzielen können.
Okay. Frau Gagenzwer, herzlichen Dank für diese Einblicke und ich hoffe, wir sehen uns hier an dieser Stelle bald wieder. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke Ihnen.
Ja, und was bleibt unter dem Strich? Bastian-Löwe beweist, dass auch ein traditioneller Verlag neue Wege gehen kann, wenn man die richtige Zielgruppe kennt und konsequent auf Digital, Serien, Social Reading und Plattformlogik setzt. Die Prognose für das Geschäftsjahr 25/26 ist mit einem erwarteten Umsatzplus von bis zu 10% stark. Die Aktie bleibt dabei fundamental solide bewertet. Kein Überflieger, aber ein super interessanter Dividendenwert mit Perspektive. Kommen wir mal zu Gerresheimer. Die Gerüchteküche hat gebrodelt. Jetzt ist klar, Gerresheimer bleibt eigenständig. Der Spezialist für Pharma- und Biotech-Verpackungen hat die Gespräche mit Private-Equity-Investoren über ein mögliches Übernahmeangebot offiziell beendet. Die Begründung, die Fortsetzung der Verhandlungen sei, Zitat, nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder. Übersetzt, das Angebot war wohl entweder zu niedrig oder zu kompliziert oder vielleicht auch beides. Die Reaktion an der Börse war super interessant. Verhaltener Applaus, kein Abverkauf, keine Euphorie. Eher ein kollektives Schulterzucken. Was auf den ersten Blick nach verpasster Chance klingt, entpuppt sich nämlich bei genauerem Hinsehen als bewusste strategische Weichenstellung. Gerresheimer setzt lieber auf eigenes Wachstum und das mit klarer Agenda. Spannend wird es vor diesem Hintergrund vor allem beim angekündigten Capital Market Day am 15. Oktober. Dort will das Unternehmen nicht nur ein Strategie-Update, sondern auch eine neue Segmentierung der Geschäftsbereiche vorstellen. Mehr Transparenz also für Analysten und Investoren. Zudem läuft weiterhin die strategische Überprüfung des Molded-Glas-Geschäftes, das durch die Übernahme von Bormioli Pharma deutlich gewachsen ist. Eine Abspaltung, Verkauf, noch offen, aber sicherlich alles denkbar. Die mittel- bis langfristige Prognose bleibt positiv, 6-9% organisches Umsatzwachstum, eine EBITDA-Marge zwischen 23-25%, das sind solide Zielwerte und das operative Geschäft läuft vor allem im Bereich High-Value-Solutions, also bei Produkten für Biopharmazeutika, Dosiersysteme und digitale Therapieanwendungen. Mein Eindruck ist, Gerresheimer hat seine Hausaufgaben gemacht und will nicht zur Übernahmebeute werden, sondern lieber selbst gestalten. Das verdient Respekt, auch wenn die Aktie kurzfristig nicht in die Fantasieschublade passt. Für langfristige Investoren mit Geduld bleibt der Titel aber interessant und wer weiß, vielleicht liefert ja der Capital Market Day im Oktober neue Impulse oder sogar eine neue Kursfantasie. Ja, es gibt Aktien, bei denen der Name fast schon zum Programm geworden ist und bei Pferdewetten.de war die Wette in den letzten Quartalen eher, kommt da noch mal was oder bleibt das ein Fall fürs Depotarchiv? Nun, die neuesten Aussagen des Managements geben zumindest erstmals wieder Anlass zur Hoffnung. Auf einer Investorenkonferenz Mitte Juli präsentierten der Vorstandschef Pierre Hofer und Finanzvorstand Lars Corbo eine klare Perspektive. Für 2025 peilt man 59-62 Millionen Euro Umsatz an bei einem EBITDA von bis zu 1,2 Millionen Euro. Das klingt erstmal noch unspektakulär, doch für 2026 werden plötzlich ganz andere Dimensionen genannt. 75-85 Millionen Euro Umsatz, EBITDA, und da kommt es jetzt, bis zu 10 Millionen Euro. Das wäre ein neuer Rekord in der Unternehmensgeschichte. Wichtiger Punkt dabei, der operative Turnaround soll im zweiten Quartal bereits erfolgt sein. Ich hatte ja auch auf unserer Internetseite nebenwertewelt.de zu den Zahlen etwas geschrieben. Neben strukturellen Einsparungen will man durch Umschuldungsmaßnahmen auch die Bilanz wieder in ruhigere Fahrwasser bringen, klingt insgesamt als solide, zumindest auf dem Papier. Doch der Blick auf den Chart bremst momentan noch die Euphorie. Die Aktie klebt derzeit an der psychologisch wichtigen 3-Euro-Marke, hat gerade die 100-Tage-Linie bei 3 Euro und einem Cent getestet und das mit sehr dünnem Volumen. Der kurzfristige Rücksetzer am Vortag sah alles andere als stabilisierend aus. Das bedeutet, auch wenn die Strategie überzeugt, ist der Markt noch nicht restlos überzeugt. Vielleicht braucht es mehr als schöne PowerPoint-Folien, nämlich einen sichtbaren operativen Fortschritt in den nächsten Quartalen. Wer hier investiert ist, sollte also Geduld und Risikobewusstsein mitbringen. Aber klar ist, auch nach langer Zeit gibt es jetzt hier wieder eine echte Story bei Pferdewetten.de. Und das ist schon mal mehr als in den letzten 2 Jahren. Mit den Produkten der folgenden Firma durfte wohl schon jeder einmal in Berührung gekommen sein, doch in den Depots durfte sich Edding kaum finden. Und was mit den aktuellen News noch schwieriger werden könnte. Denn der Traditionshersteller für Marker, Whiteboards und visuelle Kommunikation hat eine saftige Prognosekorrektur veröffentlicht. Die Umsatzerwartungen für das laufende Jahr werden deutlich zurückgenommen. Von ursprünglich 158-173 Millionen Euro auf nun nur noch 142-154 Millionen Euro. Noch bitterer sieht es beim operativen Ergebnis aus. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen, also das EBIT, soll nur noch bei 0-3 Millionen Euro landen. Zuvor waren es bis zu 6 Millionen in der Prognose. Der Grund dafür? Schlepptes Geschäft in den 2 großen Sparten. Einmal Mark and Make, also Büro- und Kreativbedarf. Hier leidet man besonders in Deutschland und in der Türkei. Auch die Business Unit Collaboration at Work hinkt den Erwartungen deutlich hinterher. denn die Investitionsbereitschaft der Kunden ist weiterhin rückläufig und die allgemeine Wirtschaftslage dabei auch nicht besonders hilfreich. Zwar wurden laut Vorstand, Zitat, Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung eingeleitet, aber ob diese greifen und wann, bleibt natürlich offen. Selbst die mittelfristigen Ziele für 2026 gelten laut Unternehmensangaben nun als nicht mehr erreichbar. Auch hier zeigt der Chart das ganze Dilemma. Die Aktie dümpelt bei 34 Euro, also um die 34 Euro herum, derzeit unter allen relevanten Durchschnittslinien, egal ob 20, 100 oder 200 Tage. Der MACD liegt tief im negativen Bereich, der RSI bei rund 47. Das spricht eher für Lähmung als für Hoffnung. Kurz gesagt, die Story ist aktuell natürlich kein Investment-Case. Die Marke ist zwar stark, das Unternehmen traditionsreich, aber der Kapitalmarkt braucht mehr als Sentimentalität. Und aktuell scheint Edding selbst nicht wirklich zu wissen, wo genau die nächste Wachstumsstory herkommen soll. Wer sich in den letzten Wochen gefragt hat, ob es bei Sherry langsam aufwärts geht, bekam nun die ernüchternde Antwort. Nein, noch nicht. Die Aktie rutschte am Freitag nach den vorläufigen Zahlen für das Q2 regelrecht ab. Über 12% Minus, Schlusskurs bei 81 Cent. Damit ist der Titel so günstig oder billig wie nie seit dem Börsengang. Und das wohl auch aus gutem Grund. Denn operativ sieht es derzeit recht düster aus. Der Umsatz im zweiten Quartal sank von 31,3 Millionen Euro auf nur noch 20,7 Millionen, also ein Minus von rund einem Drittel. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei minus 1,3%, das erste Halbjahr insgesamt bei minus 5%. Der Vorstand prüft aktuell, ob die Jahresprognose noch zu halten ist. Ein Satz, der an der Börse natürlich nie gut ankommt. Immerhin, die schlechte Entwicklung ist zum Teil bewusst herbeigeführt worden. So wurde der Sell-in im Bereich Peripherals Europe gedrosselt, um die Vertriebskanäle zu bereinigen. Die Lagerbestände bei Distributoren wurden zurückgefahren, Preisaktionen wurden vermieden. Kurz, man will Qualität vor Quantität, auch wenn es kurzfristig wehtut. Vorstandschef Oliver Kaltner spricht davon, Zitat, kurzfristiges Volumen für langfristige Margenstärke zu opfern. Der Endkundendurchverkauf sei im Jahresvergleich immerhin um 72% gestiegen, aber das allein reicht ihm noch nicht. Auch regional gab es Probleme. Das US-Geschäft bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück. Der Bereich Components leidet unter schwacher Nachfrage. Ein Lichtblick ist vielleicht der Bereich Digital Health and Solutions, der etwas an Dynamik gewonnen hat, angetrieben durch die gesetzlich vorgeschriebene Telematikanbindung im Gesundheitswesen. Ja, charttechnisch, ich habe es schon erwähnt, wurde nun die psychologisch wichtige 1-Euro-Marke klargerissen. Auch die 200-Tage-Linie bei 83 Cent liegt nun über dem aktuellen Kurs. Der MACD zeigt klar nach unten, der RSI kratzt an der 30er-Schwelle. Technisch gesehen ist das ein Absturz mit Ankündigung. Mein Fazit dazu, die Strategie mag langfristig Sinn ergeben, aber aktuell ist Sherry ein Sanierungsfall mit hohem Risiko. Wer investiert, muss an die Wiederauferstehung glauben und sicherlich sehr starke Nerven haben. Für Trader könnte es insgesamt bald interessant werden, aber nur, wenn sich ein belastbarer Boden bilden. Noch der ist momentan noch nicht in Sicht. Zum Schluss schauen wir noch auf einen Wert, der zuletzt kaum auf dem Radar vieler Anleger war, aber das könnte sich bald ändern. Denn die Medius AG, Spezialist für Specialty Pharma, hat in der vergangenen Woche ein starkes Zeichen setzen können. Das erste öffentliche Aktienrückkaufangebot in der Unternehmensgeschichte wurde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1,08 Millionen Aktien angedient, was etwa 3,9% des Grundkapitals entspricht. Die Zuteilungsquote lag dann bei 93%, weil die Nachfrage höher war als das angestrebte Volumen. Genau aus diesem Anlass habe ich dann den Vorstandschef von Medios, Matthias Gärtner, in unser Schwesterformat Nebenwerte Welt im Gespräch eingeladen. In meinem Interview ging es dann um die jüngste Geschäftsentwicklung, anstehende Expansionsschritte und natürlich um die Frage, was der Aktienrückkauf auch strategisch für das Unternehmen bedeuten kann. Einen kurzen Ausschnitt daraus hören Sie jetzt. Das komplette Gespräch finden Sie im Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch. Der Link dazu steht dann in den Shownotes. Wir haben jetzt das erste Halbjahr, haben wir schon hinter uns gebracht. Wenn ich das richtig gesehen habe, berichten Sie 13. August, auf jeden Fall Mitte August. Wie sind denn jetzt Ihre Erwartungen an das restliche Jahr beziehungsweise auch mittelfristig über das laufende Geschäftsjahr hinaus, was die Dynamik angeht?
Mit Q1 haben wir unsere Guidance bestätigt und halten daran fest. Das heißt, wir waren immer noch die zu erreichen. Das sind 2 Milliarden Umsatz bei 96 Millionen EBITDA, einer Margensteigerung auf 4,8%. Das gilt weiterhin. Das heißt, wir sind optimistisch. Daher erwarte ich auch ein sehr gutes erstes Halbjahr. Also der Trend sollte sich fortsetzen. Muss sich fortsetzen, sonst würden wir nicht davon ausgehen, dass wir unsere Guidance erfüllen. Also wird es weitergehen darüber hinaus, also wir haben nur eine Guidance immer für das laufende Geschäftsjahr, aber darüber hinaus wollen wir natürlich, das ist Teil der Strategie, wir wollen weiter organisch wachsen, wir wollen weiter ein bisschen über Zukäufe wachsen, wollen unsere Plattform weiter ausdehnen, nicht nur 4 Länder in Europa, da werden weitere Länder dazukommen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und sieht, dass die Margen gerade im europäischen Ausland höher sind als in Deutschland, dann kann man sich da ganz schnell natürlich ausrechnen, dass die Gesamtmarge des Konzerns dann auch steigen soll. Das heißt, so mittellangfristiges Ziel ist natürlich, die gesamte Marge weiter auszubauen, weiter zu erhöhen, auf das margenstarke Geschäft zu fokussieren und grundsätzlich weiter wachsen. Also Medios sollte ein solides Wachstumsunternehmen bleiben.
Sie haben mir jetzt schon eine Frage vorweggenommen, nämlich die Frage, ob organisch oder akquisitorisch man wachsen will. Das haben Sie schon beantwortet, teils, teils. Aber eine Sache würde ich hier an dieser Stelle trotzdem nochmal ansprechen wollen, und zwar, Sie steigen jetzt in Advanced Therapies ein, also Zell- und Gentechnik. Was ist da die Vision und welche Rolle wird denn Medios in diesem Zukunftsmarkt einnehmen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist auch ein sehr kompliziertes Wort. Könnte man auf Deutsch auch sagen, personalisierte Medizin. Also wir sprechen die ganze Zeit über individualisiert. Individualisiert, wie vorhin erläutert, heißt eigentlich, dass ich Wirkstoffe verwende, die bereits in der EU zugelassen sind. Das sind Wirkstoffe, die kaufen wir bei Roche, Novartis, Bayer, bei den Standard-Pharma-Unternehmen. Und passen sich von der Menge und Mischung, Zubereitung her an die Patienten an, so dass jeder Patient in Charge 1, also jede Infusion, jede Spritze, die unser Labor verlässt, die ist einzigartig, ist für einen Patienten vorbereitet. Und das nennt man individualisierte Medizin. So, jetzt werden wir in Zukunft immer mehr von personalisierter Medizin hören. Personalisierte Medizin oder Advanced Therapies bei uns, genannt, da sprechen wir über Zelltherapien, über Gentherapien, über mRNA-Therapien, das heißt in der Regel basierend auf Zellmaterial des Patienten. Wir bei dem Patienten werden ihm Zellen in der Regel in Form von Blut entnommen. Dann werden die Gene insofern bearbeitet, dass zum Beispiel defekte Gene entfernt werden, dass Gene ergänzt, verändert werden. Dann wird das Ganze multipliziert und dem Patienten wieder verabreicht und damit im Prinzip die Krankheit geheilt oder das Immunsystem derart beeinflusst oder umprogrammiert, dass es gegen die Krankheit vorgeht. Und das ist die Zukunft. Das ist ein Markt, der im vorletzten Jahr schon über 13 Milliarden groß war weltweit, von dem man erwartet, dass er bis 26 auf über 30 Milliarden mit einem durchschnittlichen Wachstum von 23% pro Jahr steigt. Wir sind ungefähr 2300 klinische Studien, die laufen. Wir müssen immer Phase 1, 2, 3 und so weiter durchlaufen, um eine Marktzulassung bekommen. Also hier sind 2300 Studien am Laufen, von denen auch einige Produkte durchkommen werden. Und warum ist das für uns, für Medios interessant? Weil hier sprechen wir natürlich auch über Charge 1. Das heißt, hier wird dann von den Biotech-Unternehmen eine Therapie kommen, die angewandt wird auf einzelne Patienten. Das heißt, einem Patienten wird Blut entnommen, Zellen verändert, multipliziert, dem Patient wieder verabreicht. Sehr komplexes System. Ganz klar Charge 1, das ist individualisiert pro Patient. Das wird ein großer Pharmakonzern aus seinen Standorten nicht für alle Patienten weltweit machen können. Da wird man angewiesen sein auf Partner, die Labore betreiben, die Erfahrung haben in Charge 1, die hier das Vertrauen genießen. Und genau das ist Medios. Wir haben ja schon die ersten Verträge. Wir arbeiten schon mit den ersten Unternehmen zusammen. Wir haben auch schon Therapien erstellt und zu den Patienten gebracht. Und das ist eben der große Unterschied. Wir als Medios sind wirklich der Charge 1 Spezialist, der genau das abbilden kann. Und darum ist es so wichtig, unsere europäische Plattform, die wir jetzt in 4 Ländern haben, auf weitere Länder auszubauen und dann der Partner für die Industrie zu sein, um genau diese komplexen Therapien pünktlich und in bestmöglicher Qualität zu den Patienten zu bringen.
Ja, und ein Blick auf den Chart verrät, die Aktie hat sich nach dem Jahrestief im Frühjahr wieder deutlich gefangen. Der Kurs notiert aktuell bei 12,68 Euro, leicht über der 200-Tage-Linie, MACD neutral, RSI leicht im positiven Bereich. Sieht noch alles nach Bodenbildung aus, vielleicht sogar vor einer bevorstehenden Trendwende. Also Medios hat nach meinem Eindruck seine Hausaufgaben gemacht, wächst solide, bleibt profitabel und bietet mit dem jüngsten Rückkauf auch eine klare Botschaft an die Investoren. Ob daraus eine echte Re-Rating-Story wird, das hängt natürlich von der nächsten Wachstumsstufe ab, aber die Richtung stimmt eindeutig. Jetzt wie üblich noch ein Blick auf aktuelle Analystenschätzungen. Den Anfang macht diesmal Cyan. Hier gab es neues Vertrauen aus dem Analystenlager. Nach dem positiven Eindruck der Hauptversammlung bleibt Nuways bei Cyan bei Kaufen. Das Kursziel wurde leicht auf 1,40 Euro gesenkt, was dennoch einem attraktiven Kurspotenzial entspricht. Entscheidender ist aber die inhaltliche Begründung, denn die Analysten sehen Cyan nach der Kapitalerhöhung und operativen Fortschritten wieder auf einem soliden Kurs. Die Pipeline sei vielversprechend, der Cashbedarf für die kommenden Quartale überschaubar. Doch ist das Unternehmen nicht aus dem Risiko raus, aber für spekulative Anleger könnte sich hier nach Meinung von Nuways eine kleine Comeback-Story anbahnen. Nächster Wert Max Automation. Die Zahlenprognose für 25 wurde jetzt kräftig zusammengestutzt und doch bleibt auch Nuways hier bei seiner Kaufempfehlung. Das neue Kursziel liegt bei 6,50 Euro, zuvor waren es 7 Euro. Der dahinterstehende Investment Case wäre trotz konjunktureller Schwäche bleibt das Portfolio mit Firmen wie BD-Tronic und Vekoplan aussichtsreich, weil es stark an langfristige Trends wie Elektromobilität und Recycling gekoppelt ist. Kurzfristig drücken hohe Einmalkosten die Marge, aber ab 2026 sollte sich das wieder bessern können. Also ein Geduldswert, aber mit Substanz. Die Experten von Metzler senkten ihrerseits ihr Kursziel für Siltronic leicht auf 65 Euro, zuvor waren das 70 Euro, bestätigen aber ihre Kaufempfehlung. Der Grund für die Rücknahme des Kursziels, Wechselkursprobleme durften im zweiten Quartal auf die Zahlen gedrückt haben. Das operative Bild ist aber nach Ansicht der Analysten weiter intakt. Sie rechnen mit einer zyklischen Erholung des Wafermarktes im weiteren Jahresverlauf, getragen von einer stabilisierenden Nachfrage in den Kernbranchen. Kommen wir zu Heidelberger Druck.
Hier hat MWB das Coverage gestartet mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 2,60 Euro. Das Traditionsunternehmen habe sich strategisch neu aufgestellt und sei gut positioniert für Wachstum im Verpackungsdruck und bei digitalen Lösungen. Nach Jahren des Umbaus sei nun die Basis gelegt für ein profitableres Geschäftsmodell. Die Aktie sei günstig bewertet, bleibt aber noch ein Fall für mutige Anleger mit Geduld. Kommen wir nochmal zurück zu Pferdewetten.de. Hier bleibt Warburg optimistisch, senkt aber das Kursziel drastisch von bislang 17 Euro auf nur noch 5,40 Euro. Wie gesagt, die Aktie notiert ja aktuell bei rund 3 Euro. Das ergibt nominell zwar noch viel Luft nach oben, aber die Risiken sind nach Ansicht der Analysten erheblich. Die Informationslage, offene Geschäftsberichte, geplante Refinanzierung mit Wandelanleihen, alles hängt von der Hauptversammlung im August ab. Hier sei also entsprechend Vorsicht geboten. Die Deutsche Bank bleibt bei Home2Go bei ihrer bisherigen Kaufempfehlung, kürzt aber das Kursziel auf 3,10 Euro. Zuvor waren es 3,50 Euro. Die Plattform dürfte im Q2 solide Zahlen abliefern und die Jahresziele bestätigen. Besonders die geplante Interhome-Übernahme wird als positiver Treiber weiterhin gesehen, sowohl für die Profitabilität als auch für den Cashflow. Kommen wir dann zu Fielmann. Hier gab es ein Downgrade aus dem Hause DZ Bank. Die Aktie wird jetzt nur noch mit Halten eingestuft. Zwar bleibt der faire Wert bei 58 Euro, der aktuelle Kurs liegt sogar darüber, aber die Analysten sehen die geplante Expansion als Belastung für Margen und Dividende. Der Markt wächst, ja, aber nicht so schnell wie die Ambitionen des Unternehmens. Damit wird aus der soliden Qualitätsaktie kurzfristig eher ein Haltenwert mit begrenztem Potenzial, so die DZ-Bank. Zum Schluss noch der Ausblick auf die Termine in der kommenden Woche. Wer glaubt, die Berichtssaison ließe es langsam angehen, wird ja vor allen Dingen in der kommenden Woche eines Besseren belehrt, denn der Terminkalender ist gut gefüllt und besonders ab der Wochenmitte dürfte es hier Schlag auf Schlag gehen. Los geht's am Montag im Nebenwertebereich mit der KST Beteiligungs AG, die ihren Halbjahresabschluss vorlegen will. Am Dienstag folgt dann der DAX-Wert Sartorius mit Zahlen zum ersten Halbjahr angesichts der schwierigen Branchenlage, durchaus ein Fingerzeig für die gesamte MedTech-Sparte, auch für entsprechende Vertreter im Nebenwertesektor. Mittwoch wird's besonders spannend, dann erwarten wir unter anderem Mensch und Maschine Software mit dem Halbjahresbericht, ebenfalls Intershop Communications, die ihren 6-Monats-Bericht präsentieren wollen. Das Unternehmen hatte ja in der zurückliegenden Woche seine Jahresprognose kassiert. Der neue Bericht dürfte also mit besonderer Spannung erwartet werden. Richtig zur Sache geht es dann am Donnerstag. Halbjahreszahlen bzw. Q2-Berichte stehen unter anderem bei Foslo, MTU Aero Engines, Ludwig Beck am Rathauseck, Atos Software und der DWS Group auf dem Plan. Und zum Wochenabschluss am Freitag gibt es dann noch Zahlen, zum Beispiel von Traton, BB Biotech und Teller. Allesamt Titel mit hoher Relevanz für Investoren, die auf Industriewerte oder Gesundheitsthemen setzen. Kurzum, wird wieder eine intensive Woche mit vielen Kursimpulsen. Ich bleibe da natürlich für Sie mit am Ball. Ja, und das war's dann für diese Woche von Müllers Woche, Köpfe, Kurse, Kontraste. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Abo, eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Gerne an Kollegen, auch an Kollegen und Kolleginnen, die sich für die zweite Börsenreihe interessieren. Und nicht vergessen, das komplette Interview mit Medios CFO Matthias Gärtner finden Sie im Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch. Hier der Link dazu in den Shownotes. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie informiert, kritisch und investiert. Ihr Carsten Müller.